Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ich bin jetzt mit einem Schriftsteller verbunden, der mit seinen Büchern viele, viele junge, aber natürlich auch ältere Menschen zum Lesen bringt. Auch bei uns zu Hause reißen wir uns seine Bücher aus den Händen, wenn ein neues erscheint. Andreas Steinhöfel, Erfinder der erfolgreichen Rico-Oscar-Reihe und Schöpfer vieler wunderbarer Romane für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hallo, guten Abend, Herr Steinhöfel.
Schönen guten Abend, hallo.
Wie ist das, wenn Sie das hören, was die PISA-Studie da ermittelt hat? Wundern Sie sich da auch jetzt gerade nach Corona und nach dem gelinde gesagt nachgeordneten Stellenwert, den Bildung bei uns hat? Oder ist das eigentlich erwartbar gewesen?
Also ich befürchte, ich bin bald im Popcorn-Modus, was das angeht. Also man setzt sich hin und guckt nur noch zu und sagt, guck mal, ich habe es euch vor Jahren schon gesagt. Ich finde, wir gehen dafür, dass immer wieder betont wird von politischer Seite, dass Bildung somit der einzige Rohstoff sei, den wir haben in Deutschland, wird damit sträflich nachlässig umgegangen. Das ist schon so. Das also, was da jetzt sich offenbart, ist für mich gar keine Überraschung und hat auch mit Corona nur noch wenig zu tun. Corona war ein Verstärker, finde ich, von dem, was wir jetzt haben, aber nicht der Verursacher.
Es hat ja ganz viele Mängel des deutschen Bildungssystems, die Corona-Krise wie unter so einer Lupe vergrößert gezeigt, fand ich. Aber es ist trotzdem ja zu wenig passiert, oder?
Naja, die Probleme sind ja auch geblieben, dass zum Beispiel Schulen schlecht ausgestattet sind, dass ein eklatanter Personalmangel herrscht, dass die Klassen zu groß sind, all diese Dinge. Das ist ja nichts Neues. Das war vor Corona schon genauso und da wurde auch genauso wenig rangegangen. Also alles, was wir jetzt sehen an Problemen, kommt mit einer kilometerlangen Ansage.
Wir beide reden ja vor allem übers Lesen. Es gibt ja auch starke Rückstände bei Mathe und bei den Naturwissenschaften. Aber beim Lesen, da habe ich immer den Eindruck, das Wichtigste ist doch, dass Kinder Lust aufs Lesen kriegen. Und das geht ja am besten mit frühem Vorlesen. Aber das gibt es ja nicht in allen Familien. Was denken Sie, wie könnte man die Kinder, die das zum Beispiel versäumt haben, dazu verführen?
Oh je, das ist die beliebte Frage, die an Kinderbuchautoren und Autoren gerichtet wird. Es gibt da keine Verführung. Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die fahren nicht ab auf Geschichten. Die hören sich das an, aber die greifen dann nicht danach, um dann selber nachzuforschen. Oh, ist da was, da lese ich noch eine. Und ich lasse mich auch ungern als Manipulateur gebrauchen, also in meiner Funktion als Autor. Ich mache Geschichten für Menschen, die schon lesen, auch wenn das jetzt grausam klingt. Aber ich bin kein Didaktiker, ich bin auch kein Pädagoge. Das wird gerne verwechselt, speziell wenn man Bücher für Kinder schreibt. Aber ich habe da keine Tipps parat. Ich sehe schon, was Sie erwähnten. Auf jeden Fall mit Eltern zusammen vorlesen, Sprache erwerben erstmal. Also hier, es ist ja auch ein ganz großer Offenbarungseid der aktuellen Migrationspolitik, wenn Kinder in Schulen geschickt werden, die Sprache nicht beherrschen. Das können die Lehrer unter diesen Maßgaben, die herrschen, überhaupt nicht leisten. Dieses Versäumnis nachzuholen in der Grundschule zum Beispiel, da müsste es extra Schulen für geben und extra Klassen.
Da sind ja auch, habe ich mal von Bildungsexperten gehört, die Lehrer gar nicht wirklich dafür ausgebildet, dass sie eben erkennen können, woher kommt jemand, was hat der für eine Herkunft, was schultert so ein Kind vielleicht noch alles. Und daraus folgt ja dann eben, dass diese Bildungsgerechtigkeit auch immer nur noch ein Wort ist bei uns. Das kann man eigentlich auch gar nicht glauben, oder?
Es ist eine Worthülse geworden, ja, das ist leider so. Und tatsächlich vielleicht auch deshalb, weil ja viele Menschen verschiedene Dinge darunter verstehen. Also je nachdem, wo man sich im politischen Spektrum umschaut, hat man von linker Seite zum Beispiel gern so eine angestrebte Gleichheit. Jetzt habe ich heute gelesen, super, jetzt sind halt inzwischen alle gleich dumm oder wissen gleich wenig, sagen wir mal. Das kann es nicht sein. Von rechter Seite, da geht es in Richtung Nationalismus, dann liegt es dann an Migranten, das ist auch völliger Blödsinn. Die Mischung macht es aber. Es ist halt ein multifaktorielles Ding und ich denke, ein gutes Rezept für uns als Gesellschaft, die sich wirklich sehr klar darüber sein muss, was wir wollen für unsere Kinder und mit unseren Kindern. Wir als Gesellschaft hätten wirklich sehr, sehr gut daran, unsere ideologischen Scheuklappen abzulegen und uns Konzepte anzuschauen, die von allen möglichen Seiten kommen, ohne das zu verdammen, weil womöglich der Falsche das aus der falschen Ecke heraus gesagt hat. Das halte ich für fatal. Das können wir uns überhaupt nicht leisten.
Sie meinen, dass man auch wirklich gute Kinder, die sehr gute Leistungen bringen, auch noch mehr fördert, ohne dass man gleich Angst haben muss, da in irgendeinen Elite-Topf geworfen zu werden?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich persönlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es heißt, wir müssen die Schwachen mitnehmen. Aber wir müssen uns im selben Moment auch um die Starken kümmern, die vorne stehen und mit den Hufen scharren, weil es nicht weitergeht. Das ist keine gute Maßgabe. Und das geht fast auf jedes beliebige Thema, kann man das anwenden. Inklusion ist eine super Idee, stehe ich zu 100% dahinter, aber bitte nur, wenn dafür ausreichend und gut ausgebildetes Personal vorhanden ist. Und wenn die Klassen so aufgestellt sind von Schülerseite her und Schülerinnen, dass die das mittragen können. Das kann nicht jede Klasse leisten. Das Pferd wird mir zu oft von hinten aufgezäumt bei diesen Sachen. Man sieht so ein mögliches Ergebnis am Horizont, was man ganz toll fände, wenn es denn erschiene. Und dann wird das mal vorne so gesetzt, dass da jetzt gefälligst alles sich darauf hinbewegen soll. Das tut es aber leider nicht.
Jetzt gibt es ja auch so Initiativen, die jetzt außerhalb des Schulbetriebs versuchen, da noch was reinzubringen. Lesepaten, Projekte mit Prominenten. Ihre Kollegin Kirsten Beue ist ja da ganz aktiv unterwegs. Denken Sie, dass sowas vergebens ist, wenn man dann wieder solche Ergebnisse sieht? Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Auf gar keinen Fall. Ich bin ja selber Mentor bei der Lesepatenschaft. Es gibt einen wunderschönen Spruch, der heißt, füge dein Licht der Summe des Lichtes hinzu. Also ich sehe da keine Vergeblichkeit, wenn man da was macht. Letztlich geht es ja auch immer um einzelne Menschen. Die gehen ja jetzt in diesen Zahlenwust wieder unter. Das sind ja alles Einzelschicksale, über die wir hier auch reden. Und da ist es absolut wichtig, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Nur auch da sind es zu wenig. Es sind einfach zu wenig. Wir sind, glaube ich, als Gesellschaft ein bisschen zu träge auch. Also ich sehe das manchmal und denke so, boah, uns geht es ja einfach zu gut. Und dann sehen wir das Elend von anderen nicht oder denken, ja, irgendjemand wird es schon richten, dafür zahle ich ja Steuern. Aber es richtet niemand, wenn wir es nicht selber tun.
Wie erleben Sie denn das, wenn Sie selbst in Schulen lesen? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollen eigentlich nicht so missionieren und nicht derjenige sein, der quasi das Geheimrezept hat. Aber ich habe schon öfter mal von befreundeten Lehrern gehört, dass wenn die mit auch schwierigen Schulklassen dann zu Lesungen gehen, dass dann doch der eine oder andere quasi Feuer gefangen hat. Erleben Sie sowas auch?
Ja, das geht schon. Das funktioniert alles. Nur es funktioniert halt im Großen dann auch nur als eine große Summe. Da muss dann eben viel mehr passieren. Auch Lesungen sind zum Beispiel nicht gerade preisgünstig. Ja, so. Das heißt, eine Schule kann sich nicht leisten, 10-mal im Jahr Autorinnen oder Autoren kommen zu lassen. Das funktioniert dann auch nicht. Und das trifft auf fast jedes Hilfsangebot zu, was man annehmen oder wahrnehmen könnte.
Jetzt sagen ja schon Wirtschaftsvertreter, dass das alles auch langfristig natürlich schlecht ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Was denken Sie so? Steuern wir da auf eine echt düstere Zukunft zu?
Also ganz offen gesagt befürchte ich das schon. Ja, momentan sehe ich da wirklich nicht besonders viel Land. Es sei denn, wir finden da mit einer großen Anstrengung gemeinsam wieder raus. Aber man kann ja nicht auf der einen Seite betonen, dass man doch gerne eine globalisierte Welt haben möchte, wo alle sich lieben und verstehen. Und auf der anderen Seite schafft man es dann nicht, die Kinder im eigenen Land auf diese globalisierte Welt vorzubereiten. Denn links und rechts ziehen dann eben Kinder aus anderen Nationen an uns vorbei, wo Bildung anders vermittelt wird. Ich sage nicht, dass sie da besser vermittelt wird. Da geht es ja zum Teil übelst mit der Brechstange zu. Aber letztlich unterm Strich zählt in dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, im Kapitalismus, da zählt am Schluss, was du leistest. Und dann können wir uns es nicht leisten, auf Leistung zu verzichten.
Der Schriftsteller Andreas Steinhöfel, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Ich danke Ihnen sehr.